So, und für Europa jetzt,
da, erst auf der Ebene, wie ist Europa zu managen? Erst auf der Ebene kennt der DGB überhaupt Gegner. Die Gegner sind aber keine Vertreter von Interessen oder Inhaber von Interessen. Die Gegner, die er kennt, sind schlechte Europapolitiker, schlechte Wirtschaftspolitiker. Das ist ganz, ganz vertrackt. Wo der DGB Interessensgegensätze bemerkt, leugnet er sie einfach. Nehmen wir das mit Europa. Gute Arbeit braucht Europa, sagt der DGB. Genau dieses Europa, das gerade in vielen seiner Mitgliedstaaten um der Kreditwürdigkeit der jeweiligen Staaten willen radikale Haushaltssanierungsprogramme durchzieht und über die Haushaltssanierungsprogramme jede Menge Geschäfte kaputt gehen lässt und natürlich die Arbeitsplätze, die da dran hängen. Europa ist offenbar nicht der Meinung, dass es gute Arbeit braucht, sondern Europa ist im Augenblick der Meinung, dass es viel zu viele Arbeitsplätze, die sich letzten Endes für die Nation nicht auszahlen, hat. Könnte man ja einen Gegensatz bemerken. Könnte man ja bemerken, in der Nation geht es offenbar um noch was anders als um Arbeit. Es geht sogar offenbar um noch was anders als nur um Produktion und Dienstleistungen in der Realwirtschaft. Es geht außerdem um die Kreditwürdigkeit der Staaten, um das Standing der Staaten beim Finanzkapital. Da könnte man sich ja irgendwelche Gedanken drüber machen. Aber was sagt der DGB? Der DGB sagt, Europa braucht gute Arbeit und wer einen Fiskalpakt macht, wer Haushaltskonsolidierung betreibt, durch Sparen, der ist unser Gegner. Aber gar nicht mehr, weil er ein Interesse hat, das uns im Weg steht, sondern weil er dieselbe Sache, die wir auch machen wollen, weil er das gemeinsame Management von Wirtschaftspolitik in Europa nicht versteht. Der DGB kämpft, wenn man so reden will. Der DGB kämpft gegen kein einziges Interesse in der Welt, aber gegen neoliberale Ideologen, die meinen, durch Kaputtsparen könnte man Europa in die Gänge bringen. Es ist wichtig, wo der sich einmischt, wo der anfängt, also wo die deutsche Gewerkschaftsbewegung anfängt, heftig zu werden, da ist der Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital, für den sie doch einmal da ist und auch verantwortlich ist, das ist doch ihr Feld, da ist der Gegensatz schon längst vorbei. Überhaupt ist von einem Gegensatz der Interessen nicht mehr die Rede, sondern nur noch von guter und schlechter Politik. Also nehmen wir wieder den Sommer. Was sagt er? Heute dafür demonstrieren heute Hunderttausende im Land. Wir sind uns einig, dass es so nicht weitergehen darf auf unserem Kontinent. Sicher, vieles von dem, was uns heute plagt, ist, was sagt er? Resultat falscher Politik. Auf der Ebene der wirtschaftspolitischen Alternativen, auf der Ebene des, wie soll der Staat das Wachstum des Kapitals managen, auf der Ebene hat er Lust, eine Opposition aufzumachen. Auf allen anderen Ebenen drunter weg, auf den Ebenen, wo eben über den Lohn entschieden wird, kennt er keine Feinde. Aber auf der Ebene der wirtschaftspolitischen Alternativen soll man mehr keynesianisch das Kapital fördern oder mehr angebotsorientiert. Auf der Ebene hat er Alternativen. Sagt er sogar. Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns sicher, wo ist es denn? Auf der Rückseite ist es. Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, dass es vernünftige Alternativen gibt. Wo denkt er hin? Vernünftige Alternativen. Wozu? zum Kaputtsparen Europas. Und wo denkt er rum? Vernünftige Alternativen, der meint nicht, dass die Leute mehr Geld kriegen. Der meint nicht, dass die Arbeit nicht so belastend ist. Der meint vernünftige Alternativen zu der jetzigen Sparpolitik. Nämlich die Regulierung der Finanzmärkte und die Unterstützung der Produktion realer Güter und Dienstleistungen. Da merkt man, wo der steht. Die Unterstützung realer Güter und Dienstleistungen, der Produktion realer Güter und Dienstleistungen. Da merkt man auf einmal in dem Thema Sparpolitik stellt sich der DGB einfach unmittelbar identisch mit den Arbeitgebern. Das sind die Arbeiter und die Kapitalisten, die die Arbeiter anwenden, sind zusammen die Realwirtschaft. Und wenn es was zu klagen gibt, dann nicht über die andere Seite, die einen zu einem Hungerlohn anstellt, sondern wenn es was zu klagen gibt, dann über die Banker, die die Wirtschaft in den Abgrund gestürzt haben und die Staatsführungen, die jetzt um ihrer Kreditwürdigkeit willen die Wirtschaft nicht fördern. Also der DGB ist einfach der Fürsprecher von Kapital, von Subventionen fürs Realkapital. Die Arbeitgeber sollen gefördert werden. Das braucht der Arbeitsmann. Das ist die erste Bedingung für gute Arbeit. Wobei man in Europa merkt, da ist das Wort gute Arbeit schon längst wieder vergessen und wir sind bei Arbeit. Es ist längst wieder Arbeit, Arbeit, Arbeit. In Europa gibt es zu viel Arbeitslose, in Europa muss Arbeit geschaffen werden. Ich habe gerade davon gesprochen, wo der DGB auf Interessensgegensätze stößt. Da bestreitet er sie einfach. Sagt er einfach, nein, die sind nicht das Problem. Er besteht darauf, dass die Förderung der Realwirtschaft mit neuen Krediten, also die Subventionierung des Kapitals, dass er das verlangen kann, nicht weil es den Arbeitern nützt, nützt ihnen ja auch erst vor der Hand überhaupt nicht, sondern dass er das vertreten kann, weil es für alle gut ist. Für Europa, für die Unternehmen, letzten Endes sogar für die Staatshaushalte und auch für die Arbeiter. Und fordern darf er es. Nicht, weil er für die Arbeiter spricht und was fordert, was den Arbeitern nützt, sondern fordern darf er es, weil das, was den Arbeitern nützt, sowieso allen nützt. Er besteht darauf, dass es eine Interessensidentität gibt und dass, wenn Arbeitsplätze geschaffen werden, dann nützt es erstens, lustigerweise, er fordert ja eigentlich, dass neue Schulden gemacht werden. Dass also die Sorte Politik, die jetzt als Staatsschuldenkrise geendet hat, dass die Sorte, ja die Staaten verschulden sich und das Wachstum, das sie erzeugen, reicht immer nicht, um die Schulden zu rechtfertigen, die sie immer mehr machen. Eigentlich fordert er, dass der Weg wieder mutig neu fortgesetzt werden soll. Dass das nach der Seite hin ein Problem ist, lässt er überhaupt nicht gelten, sieht er nicht. Nach der anderen Seite, ja, nur wenn neue Steuern reinkommen, wenn also Wachstum ist und Steuern bezahlt werden, dann können die Staatshaushalte saniert werden. Dann haben die Unternehmen was davon, dann haben die Arbeiter was davon. Wenn es stimmen würde, dass es da eine Harmonie gibt, dass alle was davon hätten, wenn in Europa ein großer Marshallplan aufgelegt würde, den der DGB fordert. Man fragt sich ja, warum tun sie es denn nicht? Wenn es so wäre, wären dann bloß der DGB so klug, die richtige Wirtschaftsstrategie rauszufinden und alle anderen wissen sie nicht? Wenn es so wäre, dass wenn man die Wirtschaft fördert, der Arbeiter auch was davon hat, warum gibt es denn dann die Hungerlöhne? Ja, also alles das, der stellt sich einfach auf den Standpunkt, jetzt An nichts kann man was ändern. Auch die Seite muss man mal sehen. Eine Gewerkschaft, die sich als Gewerkschaft so aufstellt, dass sie am Schluss sagt, wir wissen Alternativen. Und die sind nicht im Betrieb, die sind nicht im Verhältnis von Kapital und Arbeit, sondern die sind auf der Ebene der Steuerung der Wirtschaft durch den Staat. Die sind auf der Ebene der staatlichen Ausgabenpolitik, auf der Ebene weiser Alternativen. Das ist eine Weise zu unterschreiben, dass es auf allen anderen Ebenen keine gibt. Das ist eine Weise, Ja zu sagen zur Alternativlosigkeit aller sonstigen
sozialen Fragen.
Würdigen wir nochmal das Argument, mit dem er seinen Beweis abliefert, dass es doch alles eine Interessensidentität ist, dass doch alles prima aufgehen könnte, wenn nur die richtige Wirtschaftspolitik gemacht würde.
Mal die Seite mit der Finanzrechnung und dem Staatshaushalt und der Staatsverschuldung weggelassen. Worauf der DGB sich immer am stärksten stützt, ist die Botschaft, wir brauchen einander doch.
Und die stimmt ja. Die Kapitalisten brauchen die Arbeiter. Erstens, damit sie die Arbeit machen. Und zweitens, in einer zweiten Rolle, damit sie dann auch wieder mit den Löhnen, die sie bezahlt kriegen, als Kaufkraft dazu beitragen, dass die Waren, die sie selber hergestellt haben, dann wieder verkauft werden. Und damit überhaupt die Gewinnmacherei zum Ende kommt. Und die andere Seite auch. Die Arbeiter brauchen die Kapitalisten. Denn, so wie der Mensch in dieser Welt dasteht, kann der Arbeitswillige seinen Arbeitswillen überhaupt nicht in die Tat umsetzen. Er kann überhaupt nicht gesellschaftlich gültige Arbeit leisten. Auf eigene Rechnung und eigene Initiative. Wenn er nicht einen Arbeitgeber findet, der die modernen Produktionsmittel besitzt, der aus seiner Arbeit wirklich wertschaffende Arbeit machen kann. Sie brauchen einander, das stimmt ja auch. Jetzt lustigerweise brauchen sie einander halt gegensätzlich. Sie brauchen einander und zwar der eine, um den anderen für seinen Vorteil zu benutzen. Und jetzt wird das gegenseitige Brauchen zum Argument, eine Hand wäscht doch die andere. Das gegenseitige Brauchen wird zum Argument, die Interessen gehen doch auf, wo sie sich gerade gegensätzlich brauchen. Also am stärksten fühlt sich der DGB, wenn er sagt, man muss die Binnenkaufkraft stärken, damit die Unternehmen wieder mehr verkaufen können, denn wenn sie nichts verkaufen können, können sie auch keine Gewinne machen. Man merkt auch da wieder, man muss sich mal vorstellen, in welcher Welt die leben. Der argumentiert für einen Lohn. Nie in der Weise, dass er an seine eigenen Leute hinredet und seinen eigenen Leuten sagt, wir brauchen Lohn, holen wir ihn uns. Sondern wer sagt, man muss die Löhne erhöhen, damit die Binnenkaufkraft nicht dahin schwindet oder steigt. Dann argumentiert er für einen Lohn im Lichte des gegensätzlichen, des Interessensgegners. Für einen Lohn kann man eintreten, nicht weil die Lohnabhängigen Geld brauchen, sondern weil die Kapitalisten Kaufkraft brauchen. Weil das Geschäft in Deutschland Nachfrage braucht, sonst geht's nicht. Also tritt er für Lohn ein mit dem Argument, es nützt doch vor allem, vor allen Dingen sorgen wir uns doch um die Wohlfahrt der Wirtschaft. Und deswegen kann man für einen Lohn eintreten. Jetzt argumentiert er mit der zweiten Funktion des Lohns für die Wirtschaft. Und den gibt es ja. Die gibt es ja, die zweite Funktion. Jetzt argumentiert er mit der für eine Erhöhung der Löhne. Und tut auf einmal so, als ob es die erste Funktion des Lohns. Er ist der Kostenfaktor, den man für den Leistungserbringer zahlen muss. Als ob es die nicht gäbe. Er vergisst schnell mal, dass der Lohn eher Nachfrage ist.
Kostenfaktor Arbeit in der Gewinnrechnung ist und tut so, als ob je in der Welt ein Unternehmen die zweite Funktion des Lohns höher ansetzen könnte als die erste. So nach dem Muster. Verdienen tun wir nichts, aber verkaufen können wir. Ist doch klar, dann brauchen Sie auch nicht verkaufen, wenn Sie nichts verdienen. Den Standpunkt, damit wir verdienen können, verzichten wir auf Gewinn. Den Standpunkt, wir stiften die Kaufkraft, die wir hinterher wieder abschöpfen. Das ist ein sinnloser Prozess, da können Sie es gleich behalten, Ihr Geld. Tatsächlich stiften die Kapitalisten ja Kaufkraft in der Hand der Arbeitskräfte. Aber immer nach Maßgabe ihrer Gewinnrechnung. Lohn, der sich für sie lohnt. Und zwar erstmal lohnt in der Rolle des Kostenfaktors. Der rentable Arbeit bezahlt, Arbeit, deren Verwendung Gewinn erzeugt. Die Kauf, die Nachfrage stiften sie, die Kaufkraft stiften sie in der Hand ihrer Arbeitskräfte. Die schöpfen sie hinterher auch wieder ab durch den Verkauf aller möglichen Waren. Aber die Reihenfolge kann man doch nicht umdrehen und sagen, damit wir Nachfrage zum Abschöpfen haben, schenken wir den Leuten die Kaufkraft.